Bild im Takt, super. Für mich ist es eine Freude, dich zu sehen. Wirklich. Es ist eine Freude, dich zu sehen. In den letzten Tagen habe ich gedacht, es ist enorm, ein Geschenk, Menschen zu kennen. Es ist ein Reichtum. Beziehungen dürfen zu haben. Einen Urs dürfen zu kennen. Seine treuen Augen, seinen treuen Blick. Wenn ihr mal im Urs in die Augen schaut, wenn ihr das mal aushalten, so 10 Sekunden lang, oder? Ein Schmunzeln, das tut gut. Ah, das tut gut zu lachen im Reich Gottes. Gell, Werner? Halleluja. Es tut gut. Es tut gut in der Gegenwart Jesus zu sein. Es tut gut zu loben. Es tut gut Gemeinschaft zu haben. Es tut gut zu beten. Es tut gut das Wort Gottes zu hören. Es tut gut zu sagen, Herr, da bin ich. Ich höre auf dich heute Morgen. Amen. Halleluja. Es tut wirklich gut. Und es tut gut, wenn wir einmal mehr uns einstellen auf den 20. Teil. Einmal mehr auf die Elisa einstellen, das ist der 20. Teil. Wir sind auf der Zielgerade. Ihr seid geduldig mit mir, dass ihr das mitmacht mit der Elisa. Seit zuerst Elia, nach der Elisa. Seit fast 2,5 Jahren sind wir da dran. Wow, Chapeau. Und es kommt immer mehr. Ich habe Freude, super. Das ist sehr schön. Heute möchte ich mit euch eine Stelle anschauen, im 2. Könige Kapitel 8, zum Vers 1 bis 6. Eine spannende Geschichte. Eine facettenreiche Geschichte und eine Geschichte für uns als Schweizer. Eine Geschichte für den Alltag, eine Geschichte für dein Leben. Eine Geschichte, wo du Prioritäten neu ordnen kannst, kannst Entscheidungen treffen, kannst merken, wow, da bringt mich Jesus neu auf den Kurs. Da nimmt mein Leben eine neue Weggabelung. Da darf ich mit Jesus unterwegs sein. Und die Geschichte ist im ersten Mal, wenn man sie so liest, ist ein bisschen, man könnte meinen, die hat nicht so viel Tiefe, aber wenn man aus den vergangenen Geschichten schaut, was da geschehen ist, dann hat die enorm viel Tiefe. Und zwar ist das die Geschichte, wo der Elisa an einer Frau sagt, du, es wird eine Hungersnot ins Land kommen. Schon wieder eine Hungersnot. Bei Elia ist sie 3,5 Jahre gegangen und da der Elisa eine doppelte Salbung hatte, ist sie 7 Jahre gegangen. Nein, das ist ein Witz. Das hat der Herr bestimmt, nicht der Elisa. Aber er sagt dieser Frau, wo er ein Kind vermacht hat. Die Elisa hat ja eine reiche Frau getroffen mit einem Mann, mit einem wohlhabenden Mann. Der Mann war Bauer, hat gearbeitet auf dem Feld und die hatten Angestellte, wie das früher üblich war auf dem Bauernhof. Da war man nicht das zweite oder das dritte unterwegs. Das hat meistens viel ernährt. Mehrere Familien waren dort angestellt. Wir hatten sogar Knechte und Mägde, Taglöhner. Gell, Hans? Ist das normal gewesen? Und das war auch in Israel ganz üblich gewesen, dass doch einige davon profitiert haben. Und dieser Frau ist ihr ja immer wieder begegnet und die hat dann gemerkt, das ist der Diener Gottes, ein Mann Gottes. Und die sind so vermögend gewesen, dass sie spontan das Haus erweitert haben. Sie haben einen Anbau gemacht. Die haben einfach einen Stock mehr aufgestockt, also ein Stockwerk mehr gemacht, das Dach gelüpft. Und dann Elisa ein Zimmer bereitet, die haben ein Bett rein, einen Tisch und Stuhl und Teppich und alles Mögliche, was sie in dieser Zeit wohl hat. Ich schmücke mir das ein bisschen aus. Das ist ja nicht so, dass man jetzt gerade denken muss, die haben nicht geputzt, es hat Flöhe am Boden, oder? Oder das, ich male mir das. Oder Geschichten sind für mich Bilder. Ich hoffe, dass für dich auch ein Bild so vor einem inneren Auge entsteht. Und dann hat ja die Frau kein Kind gehabt und der Elisa spricht ein Segen über diese Familie aus. Der Segen, wo schon der Mose am Volk Israel, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, zugesprochen hat, das ist der Kindersegen. Die Bibel kennt einen Kindersegen, und zwar im 2. Buch Mose, ich glaube es im Kapitel 27, dürfen wir dort mal lesen, der Kindersegen, ein expliziter Segen für das, Frauen dürfen Kinder haben. Und der spricht sehr wahrscheinlich der Elisa, dieser Frau, zu, und dann bekommt sie einen Sohn, und der Sohn wächst auf und eines Tages bekommt er Kopfweh. Er ist gerade auf dem Feld, es hat keine medizinische Versorgung. Der Vater hat nicht mehr weiter gewusst, er war ja kein Arzt, kein Doktor, kein Analyst, nichts. Und die Knechte haben auch nicht weiter gewusst, dann hat er halt den Sohn zum Mami geschickt. Geh mal zur Mama, sie tröstet dich. Und dann ist der Sohn mit der Mama auf dem Schoß und stell dir vor, du bist Mutter und auf deinen Schoß stirbt dein Sohn. Du siehst gerade einmal so, wie die Augen zugehen, wie er hechelt. Und fort. Das ist brutal. Und der Verlust hat diese Frau ja erlebt. Dann geht sie zum Elisa. Und Elisa ist auf dem Karmel, das ist ja Karmel, der Weinberg, und der Gehasi ist ja dort, und der Gehasi und der Elisa sind damals noch zusammen unterwegs gewesen. Und da sieht der Gehasi von weitem eine Frau zu kommen mit einem Esel, und er fragt sie, du, was hast du da im Sinn, was möchtest? Und dann sagt sie, ja, nichts, das geht mir gut. Und nachher kommt sie von der Elisa und macht da einen riesen, ja, das war eine zerbrochene Frau, oder? Sie hat ja geweint. Ja, sie hat die Welt nicht verstanden, warum lügt sie mich an. Hat sie wollte von den Füßen von Elisa wegschutten, sozusagen wegmüpfen. Und Elisa, du, langsam da mal. Also, der Herr hat es mir verborgen. Irgendeine Not hat sie. Und dann schickt der Elisa den Gehasi mit seinem Stab Gang und weckt den jungen Bub auf. Besinnt ihr euch noch ein bisschen an diese Geschichte? Das ist ja schon wieder ein halbes Jahr, drei Vierteljahr her. Und der Elisa ist ja dann gescheitert, oder? Der Gehasi ist ja dann gescheitert, oder? Und der Elisa kommt dann nachher und betet von dem Bub, geht auf die Knie und betet und legt sich auf den Bub und betet nochmal und legt sich nochmal auf den Bub, bis der junge Bub mit neuem Leben von den Toten auferweckt wird. Und jetzt nach dieser Geschichte kommt der Elisa, und das ist 2. Könige, Kapitel 8, 1 bis 6. Und Elisa hatte zu der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hat, gesagt, mache dich auf, du und dein Haus, und ziehe in die Fremde und bleibe dort als Fremde, als Asylantin in diesem Land 7 Jahre lang. Denn eine große Hungersnot wird in das Land ziehen. Und da machte sich die Frau auf das Wort des Herrn hin, und sie tat, was er ihr befohlen hatte. Und sie lebte im Land der Philister 7 Jahre lang. Und es geschah am Ende der 7 Jahre, da kehrte sie mit der ganzen Verwandtschaft zurück nach Israel und ging zum König und erbat sich zurück ihre Felder und ihr Haus. In diesem Moment aber fragte der König den Gehasi, erzähle mir doch die Geschichten des Elisas und seine Wundertaten, die er getan hatte. Und währenddem das Gehasi erzählte, kam die Frau und rief zum König. In diesem Moment aber erzählte Gehasi von der Geschichte der Totenauferweckung vom toten Jungen. Und es geschah, während er dem König erzählte, dass Elisa den Toten lebendig gemacht hatte, siehe, da schrie die Frau, deren Junge er lebendig gemacht hatte, zum König wegen ihres Hauses und ihres Feldes. Da sagte Gehasi, mein Herr und mein König, das ist die Frau und das ist ihr Sohn. Und der König fragte die Frau und sie erzählte ihm alles. Da gab der König ihr einen Hofbeamten mit und sagte, erstattet alles zurück, was ihr gehört, und den ganzen Ertrag des Feldes der letzten 7 Jahre. Wow. Die ist voll im Timing. Also voll im Zeitplan Gottes. Timing, Zeitplan. Der Gehasi, ich kehre zurück zu ihm, er ist gescheitert bei der Totenauferweckung und nachher hat er einen Auftrag gehabt, ein Süppli zu kochen. Mögt ihr euch besinnen an die Geschichte vom Süppli, die er gekocht hat? Und nachher war er so hochgiftig gewesen, dass gerade alle Jünger kurz vor dem Tod gestanden sind. Der Elisa hat dann Mehl gemacht oder den Mehl in die Suppe gestreut und dann war die Suppe wieder neutral gewesen. Und der Gehasi, der hat innerlich so Frust angesammelt. Der ist von Enttäuschung zu Enttäuschung gegangen. Von Niederlage zu Niederlage. Dem ist nicht reingegangen an der Seite von Elisa. Bei Melisa hat es geklappt, bei ihm hat es nicht geklappt. Und dann, innerlich, hat er sich wohl doch einige Gedanken gemacht, für was er eigentlich leben möchte. Viele Entbehrungen hat er ja schon gehabt. Er war ja Knecht. Frau und Familie hätte er nicht mitnehmen, das Haus hätte er auch zurücklassen. Er war einfach der Diener. Man könnte fast sagen, negativ war der Bimbo. Der Löli. Ihm hat einfach nichts geklappt. So ist er sich vorgekommen, minderwertig, total. Als Versager und als Verlierer. Und dann kommt der Naaman, der reiche, ausländische, syrische Heerführer. Wir kennen ja die Geschichte, mit wie viel Geld er gekommen ist. Und dann geht er zuerst zum König, nachher zum Elisa. Und Elisa macht die Tür ja nicht auf, der Gehasi muss ihn bedienen, oder? Und der Naaman sagt, du, also bitte, jetzt habe ich nicht den Diener wollen, ich habe ja da den Prophet wollen, oder? Und auch dort hat er sozusagen wie einen Abfuhr bekommen. Und dann seine eigenen Diener sagen dann am Naaman so, also jetzt, wenn er dir etwas Schwieriges auftragt hätte, hätte es gemacht. Jetzt, wenn er etwas Einfaches sagt, mach doch das, lass dich doch niedertauchen im Jordan 7 Mal, nachher wird er ja geheilt. Und dann will ja der Elisa keinen Lohn. Und der Naaman zieht weg, ohne dass er etwas hat müssen zahlen für die Heilung. Und der Gehasi hat gesagt, also jetzt geht es nicht mehr. Nicht einmal ein bisschen etwas nimmt er. Und der Naaman rennt ja mit seinem Ross und seinem Wagen weg. Und der Gehasi rennt ihm hinterher und nimmt den. Möchtet ihr euch erinnern? Und seit dem Zeitpunkt hat ja der Gehasi einen Aussatz. Jetzt steht eine Aussetzung in Naaman, der jetzt reich ist. Der jetzt seine Position hat, der soziale Status ist gestiegen. Er hat jetzt die Stellung, er hat seine Angestellte, er hat seine Weinberge, er hat seine Rinder und Knechte. Er hat sein Vieh und seine Schafe. Aber jetzt hat er auch den Aussatz. Jetzt steht der aussätzige Gehasi vor dem König und muss erzählen, was der Elisa Tolls geleistet hat. Wow, schon noch deprimierend. Vor allem, wie der Gehasi auch 7 Jahre Hungersnot durchschritt hat. Wie viel ist ihm echt noch geblieben von seinem Weinberg? Und wie viel ist ihm noch geblieben von seinen Rindern? Nach 7 Jahren Hungersnot. Er, der sich den Lohn selber genommen hat. Wie viel ist ihm noch geblieben, Markus? Was denkst du? Viel? Sehr wahrscheinlich nicht viel. Und die andere Frau, die wohlhabende Frau, die alles hat loslassen musste, aufgeben und einfach so auf das Wort von Elisa auswandern. Ist ja, es gibt eine Sendung im Schweizer Fernsehen, auf und davon. Die machen das freiwillig, oder? Aber diese Frau hat das sehr wahrscheinlich, ja, schon auch freiwillig gemacht. Sie war schon gehorsam gewesen, aber hat einfach alles losgelassen. Und da sehen wir einen Unterschied, und ich möchte mit euch den Unterschied anschauen, zwischen dieser reichen Frau und dem Gehasi. Ich fange gerade mal an beim zentralsten Punkt. Es ist der Punkt, der Unsichtbare zu sehen, der Auferstandene. Und warum? Der Unsichtbare und der Auferstandene. Der Gehasi hätte ja den jungen Mann nicht aufwecken können. Der Elisa schon. Und die Frau hat nachher jeden Tag, tagtäglich den auferstandenen Sohn neben sich gesehen. Der Gott, der über Leben und Tod Herr ist. Und auch in der Fremdlingschaft, als Asylantin, als Israelin, als Jüdin in Palästina, hat sie den Auferstandenen in ihrem Sohn täglich gesehen, als der treue Gott, der über dem Tod her ist. Und der Gehasi, er hat das nicht gesehen. Er ist gescheitert. Er hat gesagt, ah, was soll ich für den Herr dienen? Warum soll ich das Reich Gottes über alles setzen und zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes trachten, wenn ja das gar nicht funktioniert und nichts bringt und nur immer irgendwie mich deprimiert und mir Frust anhäuft? Und das war ein entscheidender Unterschied. Die Frau, die reiche Frau, hat gesagt, es ist nicht entscheidend, wie viel ich habe, wie viel ich besitze, wie viel mir gehört, wer ich bin und was für einen Ruf ich habe, sondern wer ich sehe. Und wir leben nach dem, was wir sehen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7 heisst, und wir leben durch Glauben. Und wir schauen nicht auf das Jetzige, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Und die Frau, die hat das Unsichtbare als wertvoller erachtet als den materiellen Besitz dieser Erde. Und der Gehasi hat das genau umgekehrt gemacht. Er hat gesagt, ich möchte jetzt Position, ich möchte jetzt Material, ich möchte jetzt Reichtum, ich möchte jetzt das mir nehmen, was ich will. Und das ist ein grosser Unterschied im Leben von diesen Zweinen. Und das ist auch der Unterschied in deinem Leben, ob du zufrieden bist oder ob du nicht zufrieden bist. Wenn du Jesus siehst und in Jesus deine Erfüllung hast, kannst du ein zufriedenes Leben führen, ob du viel hast oder ob du jetzt gerade viel loslassen musst. Wenn du Jesus siehst und du weißt, eines Tages musst du zum Herrn. Wir haben ja hier keine bleibende Stadt, sondern zukünftige Suche, heisst sie am Hebräerbrief. Dann werden wir merken, irgendwann müssen wir loslassen. Und manchmal schlägt man ja schon früher los, ein und das andere, muss man loslassen. Vielleicht lässt man einen Machtkampf los. Man sagt, es geht mir nicht mehr um mein Recht, es geht mir nicht um die Position, es geht mir nicht um den, wo ich muss sein oder sollte darstellen. Ich habe meine Identität einfach in Jesus. Und beim Gehasi war es genau umgekehrt. Er hat gesagt, ich brauche das, damit ich jemand bin. Dann hat es sich genommen. Seine Zufriedenheit war abhängig mit dem, was er hatte, mit seinem sozialen Statussymbol und mit den Positionen, die er hatte, mit dem, was er verdient hat. Und bei der reichen Frau, war das genau nicht so, obwohl sie alles hatte. Obwohl sie schon reich war, hat sie gesagt, das ist mir alles geringer, meine höchste Priorität ist Jesus. Und wenn du den Unterschied in deinem Leben verankerst, ich möchte jeden Tag Jesus sehen, als der, der bei mir ist, als der, der mich führt und leitet, kann jeder Tag für deinem Leben einer der besten Tage werden. Du kannst jeden Tag von deinem Leben die Chance geben, dass es ein Tag sein kann, der Ewigkeitswert und Ewigkeitsgewicht hat. Und manchmal leben wir als Christen so banal in diesen Tag hinein, wie wenn wir Jesus nicht hätten. Wir sind uns nicht mehr bewusst, dass Jesus eigentlich jederzeit bei uns ist, bis ans Ende dieser Welt. Und wir leben so materiell, so weltlich orientiert, so geschäftsorientiert oder nur problem- oder lösungsorientiert, wie wenn wir alles selber müssen machen oder können oder sein. Und das ist etwas, was gerade in unserer Zeit in der Schweiz eine Falle darstellt. Wir denken, ja, es geht uns so gut, bräuchten wir denn den überhaupt, den Unsichtbaren? Ja, noch viel mehr brauchen wir, weil wir so stark herausgefordert sind. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen in dieser Woche. Ein tolles Buch. Als ich es gesehen habe, habe ich gerade anfangen zu lesen drin. Und der Titel ist, was hättest du in deinem Leben anders gemacht, wenn du nochmal hättest anfangen? Super Frage. Wenn du nochmal hättest dein Leben zurückspulen können, würdest du Sachen anders machen, als sie gemacht hast. Und dann kommt dort ein Doktor, Bubis zum Sprach, Bubis heisst er, Ignaz Bubis, der Vorsitzende vom jüdischen Nationalrat in Deutschland, der gestorben ist vor 3 Jahren. Und er sagt, ja, ich würde einiges anders machen. Und sein Resümee von seinem Leben ist, ich würde meiner Familie mehr Zeit einräumen. Das hat er gemerkt, da hat er etwas falsch gemacht. Und dann kommen so eine Geschichte nach der anderen, so eine Seite, eineinhalb Seiten, alle möglichsten Leute werden da gefragt mit der gleichen Frage, was hättest du anders gemacht, wenn du nochmal könntest zurück? Jetzt mit dem Wissen, wo du jetzt stehst, mit diesen Fehlern, mit diesen Erfahrungen, würdest du Sachen anders machen. Und dann gibt es jemanden, der sagt, ich hätte mich entschieden, mehr zu glauben, mehr zu wagen, mehr jetzt mich zu entscheiden, zu leben. Und nicht irgendwann mal. Und der Gehasi steht vor dem König und dann sieht er ja sich selber in diesen Geschichten. Er ist ja live dabei gewesen. Und das läuft ihm alles ab. Und vielleicht hat er sich gefragt, hätte ich echt nicht sollen in verschiedensten Situationen etwas anders machen? Aber jetzt kann er nicht mehr. Die Chance war vorbei gewesen. Er kann ja die Zeit nicht zurückschieben oder zurückdrehen. Er steht jetzt vor dem König und merkt, oh, da bin ich gescheitert. Da hätte ich vielleicht anders müssen innerlich reagieren und mich darauf einlassen. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich plötzlich gefühlsmäßig reagiert und mich mit diesen Gefühlen zufrieden gegeben und dem nachgegangen. Anstatt, dass ich mich neu herausfordern lasse von Jesus oder von Elisa. Und währenddem, dass der Gehasi vor dem König steht, all das wie in einem Film vor ihm abläuft, merkt er, aha, eigentlich habe ich das Beste verloren. Nämlich die Schau, Jesus, der Unsichtbare, zu sehen. Und das ist natürlich etwas für uns, wo wir Acht darauf haben in diesem Jahr. Was noch auch immer wird kommen, wenn wir Jesus vor unseren Augen behalten, als der Anfänger und der Vollender vom Glauben, dann kommt es gut. Ob wir alles verstehen oder nicht. Der Gehasi hat auch nicht alles verstanden. Und die Frau ja auch nicht. Und die Frau kommt dann zurück. Sie sagt vor dem König, ich möchte das zurück, was mir zusteht. Und sie schüsst einfach perfekt im Moment dort, wo sie muss dort stehen. Stell dir vor, das Wort von Gott ist so präzise, ohne Schweizer Uhr, ohne Kalender, ohne Notebook, ohne Reminder auf dem Nachteil. Also Reminder ist so ein Erinnerungston, wo dich erinnert, jetzt hast du einen Termin, in 5 Minuten musst du vor dem König stehen. Das hat sie alles nicht gehabt, oder? Und dann kommt sie und sagt, ich möchte zurück, was mir zusteht. Und das heisst, 7 Jahre ist sie vor. Und für mich steht die Zahl 7 für im vollkommenen Willen, im vollkommenen Timing Gottes stehen. Wenn du Jesus siehst in deinem Leben, in deinem Alltag, dann bist du im vollkommenen Plan Gottes. Wenn du ihm nachgehst, Tag für Tag, und sagst, ich entscheide mich, immer jünger zu sein, dann wirst du im vollkommenen Plan Gottes sein. Du kannst gar nicht besser unterwegs sein als so. Und das schließt ein, mal etwas loszulassen, durch eine Hungersnot zu gehen, durch eine emotionale Hungersnot zu gehen, durch eine Krise zu gehen. Es schließt natürlich nicht ein, dass du mal etwas loslässt, aber auch, dass du mal etwas zurückbekommst über das, was du eigentlich erbittet hast. Sie hat ja nur gebetet ums Haus und ums Feld. Und dann bekommt sie nach 7 Jahren Lohn. Mein Vater hat mir mal gesagt, Silas, Gott kann mehr tun, als du in einem ganzen Jahr kannst tun. Wenn du 5 Minuten betest. Gott kann in 5 Minuten, wo du betest, viel mehr tun, als wenn du ein Jahr lang mit deiner Kraft etwas machst. In 5 Minuten beten kann Gott viel mehr tun, als was du selber könntest tun. Und dieser Satz ist mir geblieben. Gott kann dir Lohn geben, dir Gelingen schenken, dich führen und bestätigen, im richtigen Moment eine Tür auftun, eine zutun oder wie auch immer, dich bewahren von einem Unfall, von einer Krankheit oder was auch. Gott kann und Gott will. Wir müssen nicht alles können und alles sein. Und dann kommt sie zurück und sie bekommt 7 Jahre Lohn. Rechne mal aus, wie viel du pro Monat verdienst, pro Jahr verdienst. Machen wir das mal kurz. Heb da mal deine Zahl vom Kopf. Du weißt, Lehrling Sven. Dürfen wir dich nehmen? Sicher. Also ich schätze mal, du hast 600, 700 Franken Lehrlingslohn. Wow. Wow, ich habe nie so viel in der Lehre. Okay, wir nehmen 800. 800 mal 12, 9600 mal 7. Das gibt etwa 36'000. 36'000, ja, schätze mal 43'000 Franken. Wow, 5 Minuten beten, 43'000 Franken Lohn. Hat jemand einen Taschenrechner? Ist das genauer? Oh Gott, geht zurück. Und das ist ein Bild für das, was Gott dir zurückgibt, jetzt und noch in Zukunft. All jene, die für das Evangelium Haus verlöhnt, Familie verlöhnt, um den Namen Gottes willen, um Reich Gottes willen, werden in dieser Zeit Häuser bekommen, neue Familien bekommen und 100-fache zurück, steht in Matthäus und Markus Evangelium. Und sie bekommt zurück. Überbitten und verstehen. Und so vieles fällt uns im Leben zu. Wer kann schon eine Freundschaft machen? Eine Freundschaft wird dir geschenkt. Wer kann sich das Vertrauen verdienen? Niemand. Das Vertrauen wird dir geschenkt. Wer kann dich bewahren von Krankheit und Tod? Nur Jesus. Und das ist manchmal viel mehr wert als 43'000 Franken. Wer kann dich bewahren von dem, dass du abirrst und das Beste verlierst, das ewige Leben? Jesus. Und der ewige Lohn wird dir dann noch geben. Jesus zu sehen, anstatt das, was man zuerst denkt, wir sollen es sehen. Wie schnell die Zeit läuft, ich runde schon ab. Im Malachi im Kapitel 3, im Vers 16 heißt: Und Gott lässt mit, was die Gläubigen miteinander schwätzen. Gott lässt mit, wenn du am Mittag, Hanni, wenn du mit der Ruth schwätzt. Gott lässt mit. Und es heißt sogar, er schreibt mit. Und er achtet auf die Worte der Gläubigen, von denen, die gottesfürchtig sind. Und er wird ihnen Lohn geben und ihnen vergelten. Und Gott sagt in Malachi, es wird wieder einen Unterschied geben zwischen denen, die ihm dienen und zwischen dem und denen, die ihm nicht dienen. Es wird einen Unterschied geben und es wird ein Unterschied sichtbar sein zwischen jenen Menschen und jenen Christen, die Jesus in ihrem Alltag sehen und ihn suchen und ihn erbitten um Hilfe, nach ihm fragen, mit ihm leben und zwischen Christen, die einfach dahin leben. Es wird Unterschied sichtbar sein. Und der Unterschied möchte ich dir mitgeben für dein Leben. Für die nächsten Wochen und Monate. Leb neu, entschieden und bewusst mit Jesus. Entscheide dich neu zu beten. Entscheide dich neu, die Bibel zu lesen. Entscheide dich neu, Gemeinschaft zu suchen in einer kleinen Gruppe oder in der Gemeinde. Entscheide dich nicht, selber zu entscheiden, soll ich für das beten oder nicht, sondern lass Gott deine Prioritäten ordnen. Erachte nichts für zu gering, dass du für etwas beten kannst. Zum Beispiel, letzten Sonntag ist Technik hier nicht gegangen. Gell, Steve? Technik ist letzten Sonntag hier nicht gut gegangen. Magst du dich erinnern, wie es geklopft hat? Sehr. Nachher ist es gegangen. Und Steve hat den Fehler gesucht. Und Oskar und ich haben das noch gebeten vor dem Gottesdienst. Es hat nicht funktioniert. So anscheinend das Gebet hat nicht so gewirkt, wie man denkt. Wir haben Technik gebeten. Dann komme ich zum Steve und sage, du, jetzt müssen wir die Anlage abschalten. Das kann es nicht sein. Gell, habe ich gesagt. Und dann sagt er, ja, aber dann hat Sonja nichts. Kein Fuß auf dem Piano. Und du musst auch ohne Mikrofon reden und Barbara auch. Dann können wir keine CD aufnehmen von der Barbara. Und dann sage ich zum Steve, gell, Steve, das habe ich gesagt, jetzt kannst du ja beten, du bist ja Chef der Technik, du bist Autorität der Technik. Jetzt schmunzelt er. Und ab dem Moment ist das gegangen hier. Und dann komme ich am Ende vom Gottesdienst zum Steve und sage, du Steve, du hast ja schon schön gebeten. Dann sagt er, ich habe nicht gebeten. Hast du gebeten? Und ich habe in der ersten Reaktion gesagt, nein, ich habe nicht gebeten, aber Gott hat mitgelost. Und Oskar sagt mir, er hat den Betentuch hinten dran. Ah, entweder war Gott hier kurz auf der Bühne, Jesus, und er hat das gelöst, das Problem, oder? Oder das ist einfach Zufall? Nein, ist nicht Zufall. Aber manchmal sind das so kleine Sachen. So kleine Sachen. Und jetzt hätte ich eine Ziele von Beispielen in meinem Alltag, in meinem Leben, wo ich das so erlebt habe. Und ich glaube, du hast auch Erzählungen von Beispielen, die dir würden in den Sinn kommen, wenn du dir ein Gedanken machst. Jesus macht wirklich einen Unterschied aus in deinem Alltag. Entscheide dich heute Morgen zu sagen, ab heute, ab jetzt, ab heute Nachmittag, ab morgen Morgen, gehe ich mit Jesus durch meinen Alltag. Mit Jesus gehe ich durch meinen Alltag. Mit Jesus gehe ich auf Köln. Halleluja. Das ist so etwas anderes, als wenn du... Das ist, oh. Wir sind schon lange beim Punkt angekommen. Also, wenn ich jetzt noch etwas mehr sage, kann ich es nur noch zerreden. Es geht nur um das in deinem Leben. In deiner Ehe, in deiner Beziehung, in deinem Lehrling sein, in deinem Angestellten sein, in deinem Chef sein, in deinem Missionar sein. Es geht nur um den zentralen, einzigen, wichtigsten, unterscheidendsten Punkt, Jesus zu sehen und vor Jesus zu bleiben. Alles andere ist nebensächlich oder untergeordnet. Ganz sicher. Jesus zu sehen ist das Wichtigste. Jesus zu sehen in deiner Sorge, in deinen Gefühlen, die dich mitnehmen, in deinen bedrückenden Momenten. Jesus zu sehen in dem Moment, wo du nicht einschlafen kannst. Jesus zu sehen in dem Moment, wo du Kopfweh hast, wo du Bauchweh hast. Jesus zu sehen. Und Jesus zu sehen als der, der alles verändern kann. Und Jesus zu sehen sogar in dem Umfeld, wo du gar nichts mehr ändern kannst. Bei Menschen, die du nicht verändern kannst. Jesus ist auch mit jenen Menschen unterwegs, die ihn vielleicht noch gar nicht so kennen. Sehe Jesus. Fokussiert Jesus. Bleib einfach fokussiert auf Jesus. Und du kommst ans Ziel. Und du wirst ein zufriedenes und erfülltes Leben haben. Vielleicht nicht das Einfachste, okay. Aber du bist genau im Timing, genau im Zeitplan Gottes. Wer spürt in sich, da muss ich neu eine Entscheidung treffen heute Morgen. Wer merkt, das möchte ich auch. Ich möchte die Weisungen, wie eine Witfrau, wie eine Frau, so eine reiche Frau das bekommen hat. Ich möchte das. Wer spürt das in seinem Herz? Spürst du das? Möchtest du das? Wer das möchte, soll doch bitte aufstehen. Ich glaube, Jesus möchte dich heute Morgen berühren. Steh doch auf, mach da auch nicht einen langen Aufruf. Wir kennen uns alle sehr gut, müssen uns nicht verstellen oder verbergen. Steh auf, wenn du möchtest sagen, ja, ich entscheide mich. Heute vor der Gemeinde, vor der unsichtbaren Welt, von meiner Ehefrau, von meinem Ehemann. Ich möchte neu voll für Jesus leben. Dann bitte ich dich, dass du aufstehst. Ich möchte dich segnen und beten. Und ich spreche dir zu im Namen Jesus. Er ist dein Arbeitsgeber. Und er ist dein Auftragsgeber. Er ist Shalom. Jesus, der Unsichtbare, wird deine Ruhe sein inmitten von Unruhe. Jesus wird dein Frieden sein, dein Friedensfürst inmitten von Unfrieden. Jesus wird dein Trost sein in Filmen, wo dir wehtut und in vielem Leid. Jesus wird dein Freund sein in Momenten, wo du gerne einen Freund hättest. Jesus wird dein Fundament sein, wenn du denkst, oh, jetzt versinke ich. Ich mag nicht mehr. Ich brauche jemanden, der mich trägt. Jesus wird die stützende und stärkende Quelle sein von deinem Leben, die dich erfrischt, dich inspiriert. Wenn du Weisheit brauchst, wenn du Kreativität brauchst, wenn du merkst, du brauchst neue Kraft am Morgen, wenn du aufstehst. Jesus wird dein Schutz sein und dein Schild, deine Gerechtigkeit in Momenten, wenn du angefochten bist, wenn du Schutz brauchst, wenn du merkst, jetzt wirst du angegriffen. Jesus wird der sein, der für dich kämpft, wenn du nicht mehr magst kämpfen. Jesus wird der Unterschied sein in deinem Leben zwischen Menschen, die ihn kennen und nicht. Und Jesus wird dich brauchen, damit auch andere dem können nachspüren, nachkommen können. Dass auch sie den Unterschied, den wichtigsten Unterschied vom Leben können an oberste Stelle von ihrem Herzen, ihrem Denken, von ihrem Handeln. Und Jesus wird deine Zukunft sein, von dir und deiner Familie. Und Jesus wird deine Hoffnung sein und deine Zuversicht, obwohl es vielleicht aktuell gar nicht so rosig aussieht. du in dir gar keine Strohhalme hast, wo du dich könntest danach klammern könntest. So wird Jesus dir das Licht sein und der Weg, Zukunft und die Ewigkeit. Ich segne dich. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du durch den Heiligen Geist in uns Jesus festmachst. Der Anfänger und Vollender vom Glauben. Der Grund von unserem Leben und unserem Sein. Danke, Heiliger Geist, dass du uns willst immer wieder daran erinnern, Jesus zu sehen als der Auferstandene, als der, der zur Rechten Gottes thront. Danke, Herr Jesus, dass du uns, Herr, wirst begleiten und uns nicht wirst verlassen. Auch wenn wir untreu sind, du bleibst uns treu. Danke vielmals, Herr Jesus, dass du uns nicht vergissest, auch wenn wir dich manchmal in der Hektik vergessen. Danke vielmals, dass wir mit dir vorwärts gehen in das 2013. Amen. Nehmt doch Platz, bitte.